Ein Gruß an den Pfeifer. Farid war nicht dabei, als der Eichelherr in die Burg von Ombra ritt. Du bleibst im Lager. Mehr hatte Staubfinger nicht sagen müssen, und schon hatte Farid die Angst wie eine Hand an der Kehle gespürt, dass er ihm noch einmal den Tod bringen könnte. Der starke Mann wartete mit ihm zwischen den leeren Zelten, weil der schwarze Prinz ihm nicht hatte glauben wollen, dass er sich in eine Frau verwandeln konnte. Viele Stunden saßen sie so da, doch als Maggie und die anderen endlich zurückkamen, war Staubfinger ebenso wenig bei ihnen wie der Eichelherr. »Wo ist er?« Der schwarze Prinz war der Einzige, den Farid zu fragen wagte, auch wenn sein dunkles Gesicht so ernst war, dass selbst der Bär sich nicht in seine Nähe wagte.
»Da, wo der Eichelherr ist«, antwortete der Prinz und setzte, als er Farids bestürztes Gesicht sah, hinzu, »Nein, nicht im Kerker, nur in seiner Nähe. Der Tod hat die zwei aneinander gebunden, und nur er wird sie wieder trennen.«
»In seiner Nähe.« Farid sah zu dem Zelt, in dem Maggie schlief. Er glaubte, sie weinen zu hören, aber er traute sich nicht, zu ihr zu gehen. Maggie hatte ihm immer noch nicht verziehen, dass er ihren Vater überredet hatte, auf Orpheus' Handel einzugehen, und Doria saß vor ihrem Zelt. Er fand sich für Farids Geschmack allzu oft in Maggies Nähe, aber zum Glück verstand er ebenso wenig von Mädchen wie sein starker Bruder. Die Heimkehrer hockten mit hängenden Köpfen ums Feuer. Einige zogen nicht einmal die Frauenkleider aus, aber der schwarze Prinz ließ ihnen keine Zeit, die Furcht vor dem, was nun kommen würde, im Wein zu ertränken. Er schickte sie auf die Jagd. Schließlich brauchten sie Proviant, wenn sie Ombras Kinder vor dem Pfeifer verstecken wollten, getrocknetes Fleisch und wärmende Felle. Aber was interessierte das Farid? Er gehörte so wenig zu den Räubern, wie er zu Orpheus gehört hatte. Er gehörte nicht einmal zu Maggie. Er gehörte nur zu einem, und von dem musste er sich fernhalten, aus Angst, ihm den Tod zu bringen. Es wurde gerade dunkel, die Räuber räucherten immer noch Fleisch und spannten Felle zwischen den Bäumen, als Gwyn aus dem Wald gehuscht kam. Farid hielt den Marder zunächst für Schleicher, bis er die ergraute Schnauze sah. Ja, es war Gwyn. Seit Staubfingers Tod starrte er Farid an wie einen Feind, aber in dieser Nacht biss er ihn in die Waden, so wie er es früher getan hatte, wenn er ihn zum Spielen auffordern wollte, und keckerte, bis er ihm folgte. Der Marder war schnell, zu schnell, selbst für Farids Füße, die jedem Menschen davonliefen, aber Gwyn wartete immer wieder auf ihn, mit ungeduldig zuckendem Schwanz, und Farid lief ihm nach, so schnell es die Dunkelheit zuließ, weil er wusste, wer den Marder geschickt hatte. Sie fanden Staubfinger dort, wo die Burgmauern zugleich Ombras Stadtgrenze bildeten und der Berg, an dessen Flanke die Stadt lag, so steil anstieg, dass kein Haus mehr Halt fand. Nur dorniges Buschwerk bedeckte den Hang und die Burgmauer wuchs fensterlos daraus empor, abweisend wie eine steinerne Faust, unterbrochen nur von ein paar vergitterten Spalten, die gerade so viel Luft in die Kerker ließen, dass die Gefangenen nicht schon vor der Hinrichtung erstickten. Niemand blieb lange in den Burgkerkern von Ombra. Die Urteile waren schnell gesprochen, die Strafen schnell vollstreckt. Warum sollte man lange durchfüttern, wen man eh aufhängen wollte? Nur für den Eichelherr würde sein Richter eigens von der anderen Seite des Waldes kommen. 5 Tage, flüsterte man. 5 Tage würde der Natternkopf bis Ombra brauchen, in seiner schwarz verhangenen Kutsche. Und keiner wusste, ob der Eichelherr nach seiner Ankunft auch nur einen Tag länger leben würde. Staubfinger stand da, die Schulter gegen die Mauer gelehnt, den Kopf gesenkt, als lauschte er. Die tiefen Schatten, die Burg warf, machten ihn unsichtbar für die Augen der Wächter, die auf den Zinnen auf- und abgingen.